Ich begrüße wieder meine Kollegin Lotte Thaler, die im Saal das ganze Geschehen verfolgt hat. Wie geht's Ihnen nach diesem Orchestermarathon von Bernhard Lang, Frau Thaler?
Mir geht's splendend. Ich denke mal, diese Zeit hat man sehr, sehr gut vertragen können. Man erträgt ja auch eine Bruckner-Sinfonie, eine Mahler-Sinfonie ohne weiteres mit 80 Minuten Länge. Das ist überhaupt kein Problem. Was ich ein bisschen bedauert habe, ist, dass die Bestuhlung nicht verändert wurde, denn viele Leute haben ihren Kopf auch ganz gedreht um 45 Grad, um mit dem einen Ohr eben die linke und mit dem anderen Ohr die rechte Orchesterhälfte zu hören und sich dann auch ein besseres harmonisches Bild machen zu können. Also es war genauso bestuhlt wie bei dem ersten Stück von Zimmermann, nämlich die eine Hälfte nach vorne und die andere nach hinten. Also man hat immer etwas von vorne und hinten gehört und ich wäre gerne ein Hase oder eine Katze gewesen, die die Ohren einfach dann aufstellt und verdrehen kann. Das,
Ja, der Komponist selber hat sich auch dafür entschieden, noch nach der Generalprobe hat am Mischpult ein paar Regler zu bedienen für die elektronisch verstärkten Instrumente, Keyboard, E-Gitarre und so weiter. Und er hat gesagt, er muss quer zum Geschehen sein, weil er sich ja auch vorstellt, eigentlich wie zwei Kopfhörer die beiden Orchester zu bedienen, sodass man tunlichst in der Mitte sitzt. Der Radiohörer konnte das vielleicht besser als wir hier im Saal.
Genau, der Komponist saß quasi richtig, ja. Ja, aber auch sonst, ich meine, er hat das Werk ja sehr dramaturgisch sehr sorgfältig aufgebaut. Ich meine, dass da die Vorlage einer Bruckner-Sinfonie ist, das ist unverkennbar. Ich finde aber, das ist ja auch kein Zufall, dass er sich mit Bruckner befasst, weil Bruckner einerseits ja selbst auch viel Minimalistisches hat. Also diese Wiederholungsphasen bei Bruckner, die wirken ja manchmal wirklich minimalistisch. Und es gibt sogar Stellen, also zum Beispiel der Schluss der 6. Sinfonie in A-Dur, da habe ich immer das Gefühl, also das müsste jetzt einfach nochmal 10 Minuten weiterschwingen. Das ist einfach zu kurz und vielleicht kann ja Bernhard Lang demnächst sich mal mit diesem Schluss befassen. Also er hat natürlich dieses Prinzip von Bruckner ins Extrem geführt, dass er eben einzelne Teile von Themen weiter wiederholt hat und in neues Licht, neue Beleuchtung gesetzt hat. Das ist manchmal wirklich bis an die Grenze der Erträglichkeit gegangen. Aber der ist ja psychologisch unwahrscheinlich gut. Der weiß ganz genau, wie weit er gehen kann. Und wenn man denkt, also jetzt reicht es wirklich, kommt wirklich was anderes. Und dann kommt so etwas anderes, also zum Beispiel ein Cembalo-Klang, dass man sofort wieder die Ohren spitzt und wieder mittendrin und dabei ist.
Ja, dann hat das genau funktioniert, was Lang ja auch über sich selber sagt. Er hätte ein natürliches Gespür für das richtige Timing. Das ist sicher aus Sicht der Ausführenden wieder eine ganz andere Sache, weil die immer das Gefühl hatten, wenn sie also Seite um Seite umgeblättert haben, ich habe es auch jetzt gerade nochmal hier sehen können auf der Bühne, irgendwann verliert man sich in diesen vielen sehr ähnlichen, aber nicht genau gleichen Takten. Das ging Ihnen beim Hören anders.
Ich weiß nicht, wie ich mich als Musiker gefühlt hätte. Also allein wahrscheinlich die Zählerei und ständig das Gefühl zu haben, man hängt vielleicht jetzt doch wieder einen halben Takt hinterher oder ist voraus. Das ist natürlich sicher grauen.
Naja, zumal jeder von denen hatte eine einzelne Stimme. Also auch jeder Streicher. Keine war gleich. Vieles parallel, aber man konnte sich eben nie sicher sein. Und ich war die ganze Zeit neugierig während der Probenphase, wie sich das dann, darum geht es ja, dann im Effekt für den Hörer auswirkt. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist das Timing eigentlich doch gelungen. War es nicht zu lang?
Es ist sehr gelungen. Ich fand den zweiten Satz natürlich ein bisschen lang. Der ist bei Bruckner auch lang. Und diese Adagio-Sätze von Bruckner haben an sich auch oft Längen. Das muss man einfach so sagen. Und er ist da auch in der Klangfarben-Dramaturgie sehr sparsam umgegangen, also bis dann auf diesen Umschwung mit dem Cembalo und diesen Bongos, ja. Aber ich meine, man ist schon fasziniert. Also, wie gesagt, ich habe immer versucht, meinen Kopf 45 Grad zu drehen, weil man ja auch nie genau wusste, was kommt jetzt von hinten und was kommt von vorne. Was machen die einen nach, was spielen die anderen vor? Also das ist ja auch ein Spiel, ein akustisches Spiel, was man einfach als ein Abenteuer gerne verfolgen würde. Ja.
Wie haben Sie denn das mit den Stimmungen erlebt in diesem Zusammenhang, diese verschiedene Stimmung.
Ja, merkwürdig. Man gewöhnt sich da auch dran. Also am Anfang dachte ich, das klingt doch sehr schräg. Und man gewöhnt sich irgendwie dran, zumal ja ein Part immer eigentlich doch eher wie ein Echo wirkt des anderen. Und ein Echo ist auch oft ein bisschen versetzt und
darf
verschoben.
Darf man einen Viertelton abweichen?
Ja, das ist eine ganz merkwürdige akustische Erfahrung. Aber wenn dann die eigentlichen Bruckner Zitate kamen, dann war ich doch froh, wenn sie von dem einen Orchester, das also wirklich richtig gestimmt, in Anführungszeichen richtig gestimmt war.
Das mit dem Kammerton.
Dass man das dann in F mal richtig hört, ja.
Haben Sie ein absolutes Gehör, dass Sie das,
das
so
höre
wahrnehmen?
Ich, ja. Also den ersten Satz fand ich, also das ist vielleicht auch Gewöhnungssache, dass man sich da wirklich einhören muss, weil manchmal klang das auch so ein bisschen wimmernd. Und ich weiß nicht, ob das jetzt so beabsichtigt war oder ob das ein Ergebnis war dieses unterschiedlich aufgestellten Orchesters in dieser verschiedenen Stimmung. Das weiß ich nicht. Aber für mich als Hörer war es zum Teil ein etwas wimmernder Klang. Und der war sehr lange, der hielt sehr lange an und den hat er dann nach und nach einfach abgelegt und umso spannender wurde es dann.
Das sind sicher auch Überlagungstöne, hat er auch das hat er in vielen Details berechnet, wie sich das dann in der Mitte mischt, zu welchen Interferenzen es kommt und so. Insofern sehr wichtig der Platz, den man hat, glaube ich, in dem Stück und eigentlich unsinnig, dass die Ehrengäste in der ersten Reihe gesessen haben. Sowohl hier, glaube ich, als auch auf der anderen Seite. Ja. Also da musste man eigentlich in der Mitte sein.
Ja.
Jetzt haben wir da ein großes Stück gehört, das kann man sicher sagen, in der Ausdehnung, in der also zeitlichen Ausdehnung, aber auch im Aufwand. Also dieses doppelte Orchester, es waren ja wirklich 140 Musiker oder sowas. Wir haben, glaube ich, 80 Mikrofone hier verteilt, um das Ganze überhaupt aufzunehmen. Also das führt uns zu dem Thema des Festivals, das jetzt nicht ganz riesig auf dem Plakat steht, aber doch sich konzeptionell durchzieht durch diese Donaueschinger Musiktage 2013, die Großform. Waren diese beiden Stücke heute, Zimmermann und Lang, waren das Versuche in diese Richtung? Haben Sie das als neue Definition von großen Formen gehört? Oder vielleicht nur eins von beiden?
Naja, also Großform würde ich sagen, ist dann doch eher auf Lang zutreffend. Wobei natürlich die Vorlage eine Großform ist. Sinfonie von Bruckner ist eine Großform. Also das kann man nicht wegreden, das ist einfach so. Und er hat mit dieser Form einfach nochmal weiter gespielt und hat durch diese andere Harmonik schon nochmal eine weitere Großform daraus gemacht. Oder er hat die Großform nochmals gesteigert in verschiedenen Richtungen hin. Also harmonisch vor allem, aber auch klanglich natürlich. Er hat ja diesen Bruckner nicht einfach jetzt, wie soll man sagen, uminstrumentiert oder überinstrumentiert, sondern er hat ja mit diesen einzelnen Motiven und Themen was völlig Neues gemacht im Sinne des minimalistischen Komponierens, aber außerordentlich kompliziert. Das ist bei Lang ja auch irgendwie Personalstil. Unglaublich minimalistisch in der Wiederholung, aber dann hochkompliziert.
Ja, ja.
Also das geht eben bei ihm beides. Ja. Und insofern eben, denke ich mal, deckt er sich auch mit Bruckner. Aber das Werk von Walter Zimmermann empfand ich jetzt als eher, ja, wie soll man sagen, also wenn das eine Stück jetzt eine Sinfonie war, dann würde ich den Zimmermann eher suitenartig bezeichnen, weil das
Passt
waren
auch, weil sechs Sätze auch zu unterschiedlichen Zeiten entstanden.
Ja, und sie waren nicht wahnsinnig unterschiedlich, bis auf den letzten, der eben dann sich auch im Rhythmischen sehr unterschieden hat, aber die waren sehr kurz und ich habe eher gedacht, der Zimmermann unterwandert die Großform systematisch. Ja,
will sie gar nicht.
Indem er den Orchesterverbund so aufteilt in sechs Ensembles, indem er sechs Sätze schreibt, die sehr kurz sind, zumindest einige, indem er die Klangfarbe auch doch sehr reduziert, keine Ausbildung, Brüche, keine opernmäßige Dramaturgie hat, ja, sondern alles zurücknimmt in eine kammermusikalische Form. Also von daher ist diese Gegensätzlichkeit der beiden Stücke natürlich wunderbar für diese Diskussion geeignet. Was ist überhaupt Großform?
Mhm. Ja. Genau, weil die beiden Komponisten würden vielleicht sogar in einer Hinsicht ähnlich antworten auf die Frage, was ist Großform oder was hat vielleicht ihr Komponieren in dieser Richtung zu sagen, nämlich dieses Ausgehen von einem Nukleus, von einem Kern, von einer Kernidee und die dann mit viel Aufwand und Berechnung, ich meine, gerechnet haben beide, und zwar in komplexester Weise, und es kam auch jeweils was Komplexes dabei raus, zu spielen und zu hören. Also ich gehe von einer kleinen Kernidee aus und dann kommt aber vieles, vieles, vieles an Verarbeitungswegen, an Etappen und dann auch ein Stück, was sich verschieden gebärdet, aber eben auf diese Kernidee zurückgeht. Also bei Zimmermann war es nun diese Abweichungsidee, die er dann tatsächlich 6-mal verschieden benutzt hat. Bei Lang die Idee der Monodologien, die er ja schon in vielen Stücken gehabt hat und die immer sagt, nimm dir eins, ein Werk, was es schon gibt, und dann mach keine eigenen Töne, sondern rechne so lange und hantiere damit, bis was rauskommt. Ist das vielleicht so der kleinste gemeinsame Nenner, die gemeinsame Uridee, also dieses Keimprinzip eigentlich? Und das als Großform.
Das Keimmotiv ist natürlich genau das alte klassische Motiv des 19. Jahrhunderts. Das ist ja das morphologische Modell, dass ein Werk, vor allem ein Musikwerk, aus einem Keim, aus einem Motiv heraus wächst. Das wurde an Beethovens Werken vor allem exemplifiziert in der Kompositionslehre. Und das ist natürlich ein Gedanke, der vielleicht heute, wo wir wieder ganzheitlich und ein bisschen morphologischer vielleicht wieder denken als noch vor 30 Jahren, auch wieder aktuell sein könnte. Das mag sein, dass man etwas aus einem Keim entwickelt. Wie dieser Keim nun ist, das unterscheidet sich dann wahrscheinlich von dem 19. Jahrhundert. Das muss jetzt nicht unbedingt ein musikalisches Motiv sein oder musikalisches Thema. Das kann auch etwas Übergeordnetes sein, wie bei Walter Zimmermann ja auch, klar. Aber ja, das ist natürlich die Frage, wie entwickelt man überhaupt eine Großform? Wie kommt so etwas zustande? Und da ist vielleicht diese goethische Idee, diese goethische Morphologie vielleicht auch wieder ein Thema. Also es war ja auch nie ganz weg. Man hat immer an dieses Keimmotiv oder an dieses Denken einer Entwicklung aus einem Keim heraus gedacht. Das war vielleicht mal etwas verschüttet. Und so, aber auch bei Anton Webern ist das ja ganz stark, ja, in der Zwölftontechnik. Das ist genau dasselbe Denken. Da entwickelt sich auch etwas aus einem Keim, wird zur Reihe und aus der Reihe zum großen Werk, wenn man so will. Ja, das kann sein.
Suchen wir wieder nach dem großen Ganzen heute? Wie beobachten Sie das?
Ich glaube schon, weil alles so zerfällt. Ja. Ich meine, wir machen doch alle die Erfahrung, dass unsere Welt immer weiter zerfällt, immer weiter zerfasert, sich immer weiter spezialisiert. Auch wir selber in unseren Berufen spezialisieren uns auch immer weiter. Und keiner hat eigentlich mehr so einen richtigen Überblick, was so passiert. Dann kommt das Globale noch dazu, wo man noch weniger sich anmaßen kann, einen Überblick zu haben. Und ich glaube schon, dass da eine große Sehnsucht besteht. Deswegen ist ja auch so dieses ganzheitliche Denken bei manchen Mode, bei anderen Sekte, aber wahrscheinlich doch auch ein Bedürfnis, ja.
Wir sind gespannt, wie die Komponisten dieses Wochenendes darauf reagieren oder reagiert haben. Gibt es irgendetwas, auf das Sie sich schon besonders freuen jetzt in den nächsten 2 Tagen?
Ja, ich freue mich auf das Stück von Georges Pergis, weil ich von ihm in der letzten Zeit einige Stücke gehört habe, die ich eben sehr witzig auch fand. Ja. Und da eine Komponente hineingekommen ist, Humor, die in der neuen Musik also jetzt nicht jeder Komponist hat. Und Witz, Humor, eine Art Leichtigkeit auch. Und das gefällt mir gut. Ich weiß ja nicht, was er da macht jetzt, aber ich hoffe es mal.
Also es wird sehr bunt, glaube ich, was ich nach den Proben weiß. Es ist Sonntagmorgen. Vor uns liegt also noch erstmal noch der ganze Samstag, dann der ganze Sonntag und wir sind gespannt, wie es weitergeht.
Ich auch.
Wir bleiben dabei und sind nicht nicht wirklich schon geschafft nach diesem ersten Konzert?
Nein, überhaupt nicht. Gut. Bin ganz aufgekratzt.
Im Gegenteil. Vielen Dank, Lotte Thaler, dass Sie nochmal da waren.